Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser weiteren Vorlesung Info 2. Leider ist das Netz irgendwie ein bisschen überlastet, ich komme nicht rein, ich kann also auch kein Feedback starten. Aber gute Nachricht, ich bin sozusagen in der Lage gewesen, diesmal das Tele-Teaching-Tool anständig aufzurufen und zu konfigurieren. Jedenfalls scheint es zumindest so zu sein, als ob wir diesmal zumindest eine Aufzeichnung hätten. Und dadurch, dass Feedback nicht funktioniert, dann wäre also die Bitte, einfach so währenddessen Ihre Fragen zu stellen. Was hatten wir das letzte Mal gemacht? Wir hatten versucht, uns weiter mit der Verifikation zu beschäftigen. Und das Grundkonzept war ja ganz einfach. Wir haben diese Invarianten und dann müssen wir zeigen, dass die an jedem Programmpunkt und wir müssen zeigen, dass die alle zusammenpassen. Das war das ganze Konzept und es war uns das letzte Mal dann natürlich schon aufgefallen, dass ein Programm viele Programmpunkte hat und wir deshalb an vielen Stellen erfinderisch sein müssen, um diese Zusicherungen zu finden. Und da hatten wir aber dann interessanterweise das letzte Mal festgestellt, so viele Zusicherungen brauchen wir uns auch nicht auszudenken. Es reicht, für jede Schleife eine zu finden. Das war diese Schleifeninvariante. Ein Punkt für einen Programmpunkt in dieser Schleife müssen wir uns überlegen, was gilt immer, wenn wir diesen Programmpunkt erreichen. Und deswegen eben Invariante. Ja, immer wenn wir diesen Punkt erreichen, gilt diese Zusicherung. Und dann, wenn wir diese Schleifeninvarianten haben, dann hatten wir uns am Beispiel zumindest überzeugt, dass wir alle anderen Invarianten, die wir zusätzlich noch brauchen, um einen Beweis zu konstruieren, dass wir die mit Hilfe unseres tollen WP-Operators rekonstruieren können. Ja, das war der Stand der Dinge. Und dann hatten wir schließlich noch und dann hatten wir aber auch festgestellt, dass softwaretechnisch die Beispielprogramme, die wir hatten, nicht hundertprozentig befriedigend waren, weil wir bestimmte Fehlersituationen nicht abgefangen haben. Insbesondere haben wir nicht abgefangen, dass diese Programme möglicherweise nicht terminieren können. Und wir wollen aber eigentlich bei einem sicheren Programm ist das mit der Terminierung schon verhältnismäßig wichtig. Ja? Also das war nochmal die Rückfrage, ist es tatsächlich so, dass ich als Verifizierer nur diese Schleifeninvarianten finden muss und der Rest ist automatisch? Und die Antwort ist ja und leider aber auch nein. Also ja, in dem Sinne, dass man alle anderen Invarianten erschließen kann, syntaktisch, indem man dieser WP-Operator war ein rein syntaktisches Ding. Aber man muss, damit alles zusammenpasst, muss man an einigen Stellen noch solche Implikationen zeigen. Und das heißt, man hat zwei Formeln. Und man muss zeigen, die eine Formel impliziert die andere. Und das kann leider auch beliebig schwer sein. Im Prinzip ist das auch unentscheidbar. Wobei bei den einfachen Beweisen, die wir haben, ein Tool wie Isabel oder es gibt auch eine ganze Reihe anderer Tools, das automatisch könnten. Aber man könnte so schreckliche Programme schreiben, dass das an der Stelle schon schief geht. Ja. Also ich meine, das ist immer wenn Sie ein Programm verifiziert haben wollen, können Sie das immer versuchen, nachdem der Programmierer gewütet hat und Sie haben dann ein schreckliches Programm und versuchen dann was zu beweisen. Das könnte dann irgendwie schwierig sein. Und das Beste ist natürlich hier, dass man ein Co-Design macht von dem Beweis und dem Programm. Also ich mache das Programm so, weil das Beweisen unglaublich anstrengend ist und das Programmieren im Vergleich dazu relativ leicht, dass ich das Programm sogar so schreibe, dass die Invarianten schön aussehen, einfach sind und damit gut sich verifizieren lassen. Also das ist sozusagen die hohe Kunst, dass dann die Leute, die zum Beispiel einen verifizierten Betriebssystemskern geschrieben haben, haben das genauso gemacht. Die haben dann das Programm so strukturiert, dass der Beweis durchging. Und ja, da gibt's auch so einen verifizierten Compiler. Da ist es im Prinzip auch so gemacht worden. Da ist er zusammen mit dem Beweis, also nicht nachträglich einen Compiler verifiziert, sondern zusammen mit dem Beweis entwickelt worden. Okay. Jetzt war diese Frage der Terminierung. Kann man sich noch die andere Frage, wäre vielleicht die Follow-up-Frage. Jetzt habe ich den Beweis gemacht. Was hilft mir das, wenn das Programm ja gar nicht terminiert? Und dann ist es sozusagen, wenn Sie so wollen, die Korrektheitsaussage, die Sie haben, ist, wenn ich an einen Programmpunkt komme, dann gilt das, was ich da hingeschrieben habe. Wenn ich nicht an den Programmpunkt komme, ja, dann braucht natürlich das, was ich da hingeschrieben habe, auch nicht zu gelten. Ja? Und deswegen ist jetzt eine besondere Anstrengung nachzuweisen, zum Beispiel, dass das Programm immer den Endpunkt des Programms erreicht. Das wäre eine zusätzliche Eigenschaft, die wir gerne beweisen wollten. Und wir hatten das letzte Mal schon festgestellt, es gibt einfache Situationen, in denen das tatsächlich der Fall ist. Und diese einfachen Situationen war erst einmal Programme ohne Schleifen. Ja, weil dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zum Ende zu kommen. Es gab dabei noch eine kleine Ausnahme, und das war welche Ausnahme? Wenn ich in einen Laufzeitfehler reinfalle, dann ist im Prinzip ist das, wenn Sie so wollen, ein irregulärer führt zu einer irregulären Beendigung des Programms. Und damit haben wir uns bisher eigentlich auch nicht beschäftigt. Wir haben immer im Zweifelsfalle, indem wir nur Plus und Minus verwendet haben, und da kann nichts schiefgehen normalerweise. Ja? Aber tendenziell könnte es auch Laufzeitfehler geben, und dann die kluge Verifiziererin wird dann an den entsprechenden Stellen, wo es möglicherweise Laufzeitfehler gibt, überprüfen, dass der nicht auftreten kann. Also dass zum Beispiel bei einer Division der Divisor niemals null ist. Das ist wie eine zusätzliche Zusicherung, die Sie in Ihrem Beweis anbringen sollten. Jetzt nur eine Empfehlung, sollten an dieser Stelle. Und dann überprüfen, versuchen zu verifizieren, dass das auch gilt. Ja, das wäre also auch eine wichtige Sache, weil natürlich, wenn ich irgendwie ein super duper geniales Programm für 1 Million Euro verkaufen möchte und zusichern möchte, das tut genau das, was es soll, dann wäre es natürlich auch schön, dass es nicht einfach mit Division by Zero Error abstürzt. Dann würde man nämlich natürlich blamiert sein. Also das war das. Gut, jetzt haben wir also gesagt, wenn keine Kreise drin sind, keine Schleifen drin sind, funktioniert alles. Jetzt passiert das, was passiert, wenn Schleifen drin sind? Und dann hatten wir das letzte Mal, das war unsere letzte, nicht tiefe, aber vielleicht nützliche Einsicht. Es gibt diese Zählschleifen in Sprachen wie Pascal oder sonstigen oder Modula gibt es da eine direkte Unterstützung dafür. In Java gibt es irgendwelche Iteratoren oder so, die haben dann auch hoffentlich die gewünschten Eigenschaften. Und aber die normale Vorschleife ist ja die ist halt in Java ein bisschen flexibler, da kann noch viel mehr passieren. Und in C auch. Aber tendenziell gesehen ist das also so solche Zählschleifen, da habe ich irgendwie eine Indexvariable, und die zähle ich zum Beispiel immer hoch. Und dann gibt es eine obere Schranke, und sobald ich die überschritten habe, verlasse ich die Schleife. Und dann weiß ich natürlich, weil wenn ich immer größer werde, dass ich irgendwann mal die obere Grenze erreiche oder beziehungsweise überschreite, so rum, Entschuldigung, dass ich die irgendwann mal überschreite. Ich muss sie nicht erreichen. Warum muss ich sie nicht unbedingt erreichen? Was kann man sich vorstellen? Naja, dass ich in Schritten plus 2 immer gehe und die obere Schranke ist eine ungerade Zahl, dumm gelaufen. Da werde ich dann zwar drüber springen, aber ich werde sie nicht erreichen. Und das ist natürlich dann auch blöd, weil dann würde so eine Schleife auch nicht terminieren. Auch ein beliebter Programmierfehler, dass man nicht eine Ungleichheitsabfrage macht, sondern eine Gleichheitsabfrage. Nicht eine so kleine Gleichabfrage, sondern eine Gleichheitsabfrage und leider mit zu großer Schrittweite in 7 Meilenstiefeln über die Schranke drüber springt. Super blöd. Ja, dann wird das auch nicht terminieren. Also, aber jetzt diese Sache, wo ich dann halt bei Überschreiten der oberen Schranke abbreche, dann weiß ich, dass sowas natürlich terminiert. Und wir wollten daraus eine Methode machen. Und nicht jede Weilschleife hat so einen Schleifenzähler. Und das heißt, unsere Vorstellung war, wir führen einen künstlichen Schleifenzähler ein. Das war diese Kenngröße R. Na, jetzt muss ich mal sehen. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Also das ist diese tolle Kenngröße R, die wir da künstlich einführen. Das ist wieder sowas wie ein Schleifenzähler. Gut, jetzt wissen wir natürlich die nicht, wenn ich eine Weilschleife habe, da kennen wir die Anzahl der Durchläufe nicht. Also wir können keine obere Grenze angeben vorneweg und feststellen, okay, wenn die erreicht ist, ist das fertig. Deswegen machen wir einen anderen Trick, sondern wir zielen runter. Ja? Also diese Kenngröße R wird vom Programm, verlangen wir, dass der Programmierer das Programm so annotiert, dass die irgendwie initialisiert wird mit einem Anfangswert, und dann zählen wir die, soll die immer runtergezählt werden, wenn wir in die Schleife reingehen. Ja? Also im Rumpf soll dieses R kleiner werden. Und jetzt kann natürlich eine positive Zahl nicht beliebig oft kleiner werden, ohne negativ zu werden. Das ist sozusagen jetzt unser Trick, den wir anwenden. Und wir überprüfen jetzt also, bei jedem Schleifendurchlauf wird dieses R tatsächlich kleiner. Und ist es tatsächlich so, dass wir diese Schleife nur betreten, wenn dieses R größer als 0 ist. Und mit diesen Eigenschaften, die können wir verifikationstechnisch überprüfen, mit Hilfe von Invarianten. Und dann haben wir sichergestellt, dass die Schleife nur endlich oft durchlaufen wird. Okay? Kann man sich das vorstellen? Ja, das war die eine sehr gute Frage, die ich gerade nochmal wiederhole, damit es zur Abwechslung mal wieder aufgezeigt wird. Also die Frage war, ob wir annehmen, dass R ganzzahlig ist, und das ist natürlich entscheidend. Wenn das eine rationale Zahl wäre und wir würden meinetwegen immer durch 2 teilen, wäre natürlich schlecht, könnte ziemlich lang passieren, ohne dass wir auf unter 0 kommen. Ja, also es ist ganz entscheidend, dass wir hier ganze Zahlen haben. Und hier bei diesem Mini-Java haben wir natürlich immer ganze Zahlen. Bei einem richtigen Programm, wo Sie auch andere Datentypen haben, müssen Sie dann dafür sorgen, dass dieses R vom Typ von einem solchen Integer-Typ ist, dass das irgendwie Sinn macht. Okay, jetzt haben wir viel geredet. Schauen wir uns an, wie wir das machen würden. Ja, also zum Beispiel an diesem Beispiel unser tolles GGT-Programm, und ich hatte schon beiläufig, das letzte Mal auf irgendeiner Folie, hatte ich Sie darauf hingewiesen, dass das zwar überzeugend zu machen, dass es das ein vernünftiges Programm ist, dass wir aber tatsächlich viele Fälle festgestellt haben, in denen das Programm überhaupt nicht vernünftig läuft, weil wir irgendwelche Zahlen aus der Eingabe lesen, und die können auch negativ oder null sein. Und für negative Zahlen und die Zahlen null gibt es ein Verhalten, das wir vielleicht nicht so erwartet haben. Und nämlich zum Beispiel Nicht-Terminierung. Und deswegen versuchen wir das jetzt so ein bisschen abzusichern. Also wieder nach wie vor lesen wir irgendwas aus diese 2 Zahlen A und B aus der Eingabe. Aber dann überprüfen wir, dass das Negative uns nicht stört, indem wir negative Zahlen ins Positive wenden. Sowohl im Falle von A als auch in dem Falle von B. Also X ist dann der, wenn Sie so wollen, der Betrag von A und Y der Betrag von B. Jetzt müssen wir noch überprüfen, dann hatten wir noch den Spezialfall 0 abzuprüfen. Da machte der GGT ja auch so ein Problem. Der GGT von 0 und einer anderen Zahl sollte die andere Zahl sein. Und das wird hier abgedeckt. Und genauso wird hier der Fall abgedeckt, dass Y 0 ist. Okay? Und wenn wir dieses, wenn Sie so wollen, lästige, aber wichtige Überprüfung der Eingabe gemacht haben, bleiben wir nur noch in einer Situation übrig, wo wir 2 Zahlen haben, die beide größer als 0 sind. X und Y sind jetzt beide größer als 0. Und dann können wir diese Schleife machen, und dann haben wir auch eine Hoffnung, dass sie terminiert. Ja, sonst hätten wir nämlich Schwierigkeiten nachzuweisen, dass sie terminiert, weil sie nämlich überhaupt nicht terminieren würde. Also nicht immer terminieren würde. Ja, also jetzt sind wir in einer Situation, wo wir das nachweisen könnten. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie sieht die Kenngröße aus? Also, wir müssen uns fragen, was wird bei jedem Schleifendurchlauf kleiner? So, jetzt, ich meine, wenn Sie die Folien vor sich haben, können Sie da natürlich reinschauen und das sofort nachschauen. Aber wenn Sie das nicht haben, können Sie ein bisschen überlegen. Wir haben jetzt also, was ist jetzt unsere Also wenn Sie oder wenn ich jetzt so ein Programm hätte und überlegen würde, was wird bei jedem Schleifendurchlauf kleiner, dann gehe ich natürlich die trivialen Möglichkeiten zuerst durch. Also ich schaue mir an, wird x immer kleiner? Und dann muss ich sagen, manchmal, ja? Weil wenn y kleiner als x ist, dann wird x kleiner. Okay, das war jetzt also leider nicht. Dann die nächste Frage wäre, wie sieht's mit y aus? Wird y immer kleiner? Dann ist es genau das gleiche, Pech gehabt, wird auch nicht immer kleiner. Und dann ist man dann schon ein bisschen, dann jetzt fängt unsere Intuition an, ja, x und y. Aber wir sehen zumindest, okay, wenn x nicht kleiner wird, wird y kleiner und umgekehrt. Also eins von beiden wird kleiner. Und das liefert uns dann schon die nächste Hypothese, vielleicht wird dann die Summe immer kleiner. Okay, und das wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir das ausprobieren. Okay, also wir nehmen jetzt unsere tolle, diese kleine Vorüberlegung, hat uns dazu geführt, jetzt als R, das ist jetzt eine völlig neue Variable, die nicht in dem Programm bisher vorgekommen ist, können wir Werte zuweisen, mit Hilfe von Ausdrücken, die aus dem Programm kommen. Aber natürlich dürfen wir dieses R selber in dem übrigen Programm nicht verwenden, weil sonst würden wir ja das restliche Programm verändern. Ja? Also hier haben wir jetzt da setzen wir dieses R auf x plus y. Und jetzt ist jetzt die Frage, ist das tatsächlich der Fall, wenn ich in die Schleife reinkomme, dass das R größer als 0 ist? Und dann ist es der Fall, dass im Laufe der Schleife müssen wir jetzt R verändern in der Weise, dass das R kleiner wird. Und ich mache das jetzt einfach so, dass ich am Ende des Rumpfs R wieder auf x plus y setze. Ja? Und dann ist dann R am Anfang der Schleife und am Ende der Schleife immer gleich der Summe von x und y. Und wir hatten uns ja versucht zu überlegen, dass x plus y immer kleiner wird. Und wenn die beiden, und außerdem ist es immer positiv. Warum? Weil x und y jeweils immer größer als 0 sind. Und sobald könnte es sein, dass entweder x oder y im Laufe der Schleifenausführung 0 wird. Kann das jemand kurz schnell mal sehen? Ist es möglich, dass Also Sie sagen ganz kurz, es kann nicht passieren, weil die Differenz könnte 0 werden, nur dann, wenn sie vorher gleich wären. Und gleich, wenn sie gleich sind, dann geht man gar nicht in die Schleife rein. Gut. Okay, also dann versuchen wir das mal. Wir haben also jetzt dieses Programm. Sie sehen jetzt, das Programm ist sicher. Und wir haben hoffentlich, können mit dieser Kenngröße auch nachweisen, dass das Programm immer terminiert. Aber wir haben jetzt eben, das Programm ist auch größer geworden. Andererseits, wenn Sie sich jetzt mit Ihrem geübten Auge diesen vorderen Teil anschauen, dieser grüne Teil besteht nur aus Zuweisungen und ein bisschen so Verzweigung, keine Schleifen. Wir brauchen für diesen grünen Teil keine Schleifeninvariante. Wir können den im Zweifelsfalle einfach mit Hilfe von unserem Weakest-Bickles-Condition-Operators erledigen. Ja, also insofern haben wir das Programm zwar länger gemacht, aber nicht schwieriger. Okay, und wir können uns jetzt auf diese Schleife konzentrieren und in dieser Schleife interessiert uns vor allen Dingen, jetzt versuche ich das nochmal, das ist leider sehr hier ein bisschen schwach, hier diese zwei Aussagen zu überprüfen, dass also wenn immer wir die Schleife betreten, an diesem Programmpunkt 1, R größer als 0 ist und wenn wir am Ende des Rumpfs angekommen sind, ist der neue Wert für das R kleiner als der alte Wert. Der neue Wert ist dieses x plus y, also R ist der alte Wert, also müssen wir an diesem Programmpunkt 2 fragen, ob das R an dieser Stelle größer als x plus y ist. Okay? Das wären im Prinzip die Invarianten, die wir oder wir müssen, das müssen wir nachweisen. Und jetzt stellt sich heraus, dass dieses, dass wir ein bisschen mehr noch brauchen, und da fügen, haben wir diese Aussage am Programmpunkt 1 und die am Programmpunkt 2 alleine reicht nicht aus. Wir müssen die ein bisschen verstärken, damit wir einen richtigen Beweis kriegen. Also wir müssen hier an dieser, wir müssen an diesem Programmpunkt 1 zum Beispiel noch hinzufügen, dass wir da eigentlich nur hinkommen, wenn x verschieden von y ist und x größer als 0 ist und y größer als 0 ist. Und wir müssen an dem Programmpunkt 2, ich gehe nochmal hin, da müssen wir eben auch noch ein bisschen was zusätzlich hinzufügen, nämlich dass x größer als 0 ist und y größer als 0 ist. Ja, ich meine, diese beiden Aussagen, das, was ich jetzt hier da zusätzlich an diese Programmpunkte hingeschrieben habe, ist uns unmittelbar einleuchtend, so wie wir das Programm verstanden haben. Und ich habe das hinzugefügt bei dem Versuch, das zu beweisen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich diese Aussagen gerne hätte. Und da sie gelten, habe ich sie hinzugefügt. Und wir können jetzt schauen, ob tatsächlich mit diesen etwas verstärkten Zusicherungen an den Programmpunkten 1 und 2 wir eine lokal konsistente Abbildung von Programmpunkten nach Zusicherungen kriegen und damit eine Invariante. Also insbesondere noch einmal hier für uns wichtig ist, diese verstärkte Aussage am Programmpunkt 1 und am Programmpunkt 2 muss das, was wir für diese beiden Programmpunkte zeigen müssen, implizieren. Und das ist hier offensichtlich der Fall, denn dieses B ist ja einfach die Aussage, die uns interessiert und noch ein bisschen mehr. Und diese Aussage A ist ebenfalls die Aussage, die uns interessiert und, die Aussage A sieht ein bisschen anders aus. Die sieht nicht aus R größer als 0, sondern die sieht aus, ist ein bisschen detaillierter. Die teilt mit, dass das R eben gerade die Summe von X und Y ist. Aber weil wir zusätzlich annehmen, dass X und Y beide größer als 0 ist, folgt daraus natürlich, dass dieses R auch größer als 0 ist. Ja? Und außerdem haben wir uns vorhin ja überzeugt gerade, dass ich in die Schleife nur reinkomme, wenn X verschieden von Y ist. Okay? So, und dann müssen wir jetzt, nachdem wir dieses A und B so gefunden haben, müssen wir eben jetzt diese verschiedenen Überprüfungen tun. Schauen wir uns hier gerade nochmal an, was wir überprüfen müssen. Naja, wir müssen hier an dieser Stelle zeigen, dass diese drei Aussagen irgendwie, wie ich sozusagen mit dieser Abfrage am Anfang der Schleife umgehen kann. Also das heißt, was ist die weakest precondition von dieser Schleifenbedingung bezüglich den beiden Nachbedingungen, true, also nichts Besonderes, hatten wir beim Verlassen der Schleife angenommen, für das Betreten der Schleife hatten wir dieses A angenommen, und wir müssen uns jetzt anschauen, was ist die weakest precondition hiervon, und jetzt behaupte ich, das ist einfach x gleich y oder a. Warum? X gleich y, das ist x gleich y, was ist das? Das ist die negierte Schleifenbedingung und true. Und die andere ist die Schleifenbedingung und a. Aber die Schleifenbedingung ist ein Teil von a. Also ist einfach dieser WP-Operator für diese Bedingung x ungleich y mit den beiden Nachbedingungen true und a gerade, was ich hier hingeschrieben habe. Ja. Und jetzt beobachten wir, dass diese weakest precondition gerade impliziert wird von der Aussage, von diesem Teil von A und diesem hier, nämlich x größer als 0 und y größer als 0 und r gleich x plus y. Warum? Naja, wenn x das hier wenn wir uns hier dieses a nochmal anschauen, dass x und x ist verschieden von den beiden und diese Eigenschaft hier c. Was sehen wir hier? Also c und x ungleich y, das ist gerade a, und diese Aussage c und x gleich y impliziert impliziert dieses hier, und daraus folgt, dass da eben entweder x gleich y oder x verschieden von y ist, dass ich in jedem dieser beiden Fälle entweder das eine oder das andere impliziere, und damit impliziert das die Dysfunktion. Ja? Okay, also dieses c impliziert damit diese schwächste Vorbedingung der Schleifeneintrittsbedingung, und das ist sozusagen die Aussage, die wir deshalb an diese Stelle hier schreiben wollen. Und jetzt fragen wir uns, ob die, wenn ich die schwächste Vorbedingung von dieser Aussage, von dieser Zusicherung C bezüglich der letzten Zuweisung in dem Rumpf bilde. Schauen Sie sich nochmal das an. Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal hier hinzappe. Also angenommen, ich habe hier an dieser Stelle C. Das heißt, ich habe hier hinten, hinter dem Rumpf der Schleife möchte ich diese Eigenschaft C haben. Und die Frage ist jetzt, komme ich, wenn ich dann die schwächste Vorbedingung berechne bezüglich der letzten Zuweisung in dem Rumpf, komme ich dann zu der Eigenschaft, die ich an dem Programmpunkt 2 mir vorgenommen habe. Und das können wir jetzt versuchen auszurechnen, indem wir eben diese letzte Zusicherung des Rumpfs hernehmen. Das ist dieses r gleich x plus y. Und dann da die schwächste Vorbedingung von dem c berechnen. Und hier sehen Sie, das c enthält also da kommt dieses r vor, wir müssen das r durch x plus y ersetzen und hätten dann, die kommen an bei der Aussage x größer 0 und y größer 0 und x plus y gleich x plus y. Und die letzte Gleichung ist offensichtlich immer erfüllt. Also ist die schwächste Vorbedingung einfach nur x größer als 0 und y größer als 0. Und diese Aussage folgt aus b. Ja, weil die Aussage b lautete x größer als 0 und y größer als 0 und dieses hier. Ja, wir haben also an dieser Stelle haben wir also jetzt den Kreis unseres Schließens geschlossen. Jetzt müssen wir weiterschauen, ob wir diese Aussage, die wir an dem Programmpunkt 2, diese Aussage B, die wir dort gehabt haben, die müssen wir jetzt vorwärts propagieren in Richtung auf den Programmpunkt 1 an den Anfang des Rumpfs durch diese Verzweigung durch. Und das geschieht an diesen beiden Stellen, an diesen drei Stellen, die wir hier uns sozusagen anschauen müssen und überprüfen müssen. Also wenden wir diesen WP-Operator jetzt auf diese beiden Zuweisungen an, x gleich x minus y, beziehungsweise y gleich y minus x. Und die Nachbedingung da ist das immer das B. Also nehmen wir das B her. Ich schreibe nochmal das B hier oben hin, weil man immer diese Sachen so schnell vergisst. Dieses B, das war das x größer als 0 und y größer als 0 und r größer x plus y. Okay, wenn wir jetzt für dieses Ding, wenn wir da jetzt x durch x minus y ersetzen, dann wird also an dieser Stelle steht dann x minus y und an dieser Stelle steht x minus y. Und wenn wir uns jetzt diese zweite Stelle erst nochmal anschauen, dann x minus y plus y ist gerade x. Das heißt, das liefert uns dieses hier. Das hier blieb stehen. Und vorne, wenn ich das erste x durch x minus y ersetze, steht dann x minus y größer als 0. Und dann kann man das y auf die andere Seite bringen und da kommen wir gerade hier raus. Okay? Also das ist jetzt rein syntaktisch. Ich habe das sozusagen nur einfach mal da eingesetzt. Und genauso, machen wir das hier wieder weg. Können wir jetzt dieses b nehmen und dieses y durch y minus x ersetzen. Und was passiert dann, wenn wir das y durch y minus x ersetzen, dann kommt hier hinten bleibt dann y übrig und an dieser Stelle steht dann y größer als x. Und das ist gerade die, was ich in der zweiten Zeile hier hingeschrieben habe. Okay, damit habe ich jetzt die Nachbedingungen, zwei Nachbedingungen. Für diese Abfrage ist y größer als x. Und das ist dieses Rechending da, was wir jetzt hier einfach in diesem Bereich versuchen wollen nachzuvollziehen. Ja, und der erste Schritt ist dann halt auch wieder nur, wir schreiben einfach nur die Definition hin. Das heißt, die Bedingung und der False-Fall oder die negierte Bedingung und der die negierte Bedingung und der False-Fall oder die Bedingung und der True-Fall. Und da kommt dann, wenn wir dann noch ein bisschen, schauen wir uns die negierte Bedingung an. Das ist dann y kleiner, schreibe ich vielleicht nochmal hin. Das y ist kleiner gleich x und die Aussage, die wir im False-Fall haben, da wird von dem x, das x wird dieses hier, das ist die Nachbedingung, die wir hier dazu schreiben, also und x größer als y und y größer als 0 und r größer als x. Okay, das ist jetzt ein bisschen was anderes als das, was ich hier hingeschrieben habe. Was habe ich da noch vereinfacht? Ich habe dann sozusagen diese beiden Aussagen hier zusammengezogen, nämlich wenn x größer als y ist und außerdem x größer gleich y, dann kann ich das hier streichen. Ja? Das ist das Einzige, was ich hier gemacht habe. Sie sehen also, ich habe hier nichts Besonderes, keine große Kunst gemacht, nur im Prinzip erstmal einfach die Definition eingesetzt und dann die Formel ein bisschen vereinfacht. Weil dieses Formel vereinfachen ist zwar lästig, aber hilft uns später, den Überblick zu bewahren. Und genauso ergibt sich hier dieses Zweite hier aus den positiven Bedingungen, also aus der Bedingung y größer als 0 und dem, was wir für den True-Fall als Nachbedingung haben. Okay, so jetzt nehmen wir mal, also schau, jetzt haben wir diese Situation hier. Ich mache das jetzt nochmal, das hier haben wir jetzt durch diese Vereinfachung gekriegt. Ist das jetzt das, was wir haben wollen? Nochmal, was ist das? Wir müssen jetzt hinkommen zu dem, was wir am Programmpunkt 1 hingeschrieben haben. Wir haben nicht dieses hier hingeschrieben, sondern wir haben das, was ich jetzt hier grün mache, das hier da hingeschrieben an den Programmpunkt 1. Und wir müssen jetzt diese beiden Formeln vergleichen und hoffen, dass das Grüne das Gelbe impliziert. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, das ist insofern ein bisschen doof, weil da ist ein Oder bei dem einen und bei dem anderen ist kein Oder. Und das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wie kommen wir von dem einen zu dem anderen, obwohl die doch so ein bisschen verschieden aussehen. Aber wir sehen, dass bestimmte Dinge schon ganz ähnlich sind, zum Beispiel y größer als, hier bei dem einen ist y größer als 0 und x ist größer als y, also ist x auch größer als 0, offensichtlich. Und bei dem anderen sind auch, bei dem anderen Disjunkt ist ebenfalls so, dass x sowohl x wie als y größer als 0 sind. Das ist der Fall. Das einzige, das andere ist hier, wir haben hier so ein Ungleich. Aber wir können dieses x ungleich y jetzt auflösen in eine Disjunktion. Weil das heißt nämlich, dass entweder ist x größer als y oder y ist größer als x. Und wenn wir an dieser Stelle diese Disjunktion hinschreiben und dann distributiv ausrechnen, kriegen wir zwei Formeln, zwei Konjunktionen. Und dann können wir die eine davon mit diesem hier vergleichen und die andere mit diesem hier. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass wir eine Aussage kriegen, die ein bisschen stärker ist als die jeweilige jetzt blau umringelte. Und das liegt nämlich daran, weil wir hier eine Aussage haben, dass das r in Wirklichkeit sogar gleich dem x plus y ist. Aber wenn r gleich dem x plus y ist und x größer als 0 ist, dann ist natürlich r größer als y. Okay, das steht hier. Ich mache das jetzt mal so. Man sieht es nicht mehr, es gilt. Ja? Und genauso bei dem anderen. Wenn r ist gleich x plus y, aber wir wissen, dass y größer als 0 ist, also ist r auch, hier oben, jetzt ist es da unten rein, das ist jetzt hier ein bisschen runtergerutscht, es gilt das auch. Also diese Aussage, die grüne Aussage, ist stärker als die Disjunktion von diesen beiden anderen Aussagen. Ja? Also ich könnte Ihnen jetzt diese Distributivgesetze genau vorrechnen und jeden einzelnen Schritt so machen, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob Sie dann nicht in den Schlafmodus fallen, weil Sie dann irgendwie vor lauter Formeln umwandeln, irgendwie die Intuition nicht mehr sehen. Also wichtig ist, diese Implikation zu zeigen und ich hoffe, Ihnen zumindest eine Intuition oder die Idee gegeben zu haben, wie man das macht. Ja? Also nochmal. Das in eine Disjunktion aussetzen, distributiv ausrechnen und die beiden Konjunktionen dann vergleichen. Okay? Damit haben wir jetzt, hier ist jetzt der Stand, den wir erreicht haben. Wir haben festgestellt, dass hier in diesem gelben Bereich alles stimmt, wenn wir an diese Stelle hier C schreiben. Dahin müssen wir C schreiben, diese Aussage C. Und dann haben wir jetzt sozusagen dann müssen wir diese Aussage C gewissermaßen noch durch den Rest unseres, der aber keine Kreise mehr enthält, unseres Programms durchschleusen. Ja? Das heißt, wir müssen dieses C weiter propagieren durch unseren Kontrollflussgraphen, um dann zu einer lokal konsistenten Annotation zu kommen. Und das ist dann auch eine Routine-Tätigkeit, die ich Ihnen jetzt, die man durchführen muss, wo man dann auch gerne dann irgendwie eine Unterstützung durch einen Theorembeweiser verwendet, aber die erforderlich ist, um zu zeigen, um den Beweis zu komplettieren. Okay? Und also als im Endeffekt können wir dann, wenn wir das gemacht haben, haben wir damit nachgewiesen, dass tatsächlich für diese gewählte Kenngröße für diese Kenngröße R an den Programmpunkten 1 und 2 jeweils gilt, dass also ich betrete die Schleife nur, wenn R größer als 0 ist, und am Ende ist der neue Wert für das R ist dieses x plus y, und dieser neue Wert ist kleiner als der alte Wert von dem R. Und damit wird das R bei jedem Schleifendurchlauf kleiner, bleibt immer positiv, solange ich in der Schleife bin, und deshalb terminiert das Programm. Okay? Jetzt ist die Frage, wie macht man das bei Rekursion? Und tatsächlich machen die Leute bei Rekursion genau das Gleiche. Also für die alle Aufrufe einer Funktion, die vorkommen können, oder für eine Funktion wird auch so eine Kenngröße versucht zu finden. Und dann muss man nachweisen, wenn eine Funktion diese Kenngröße hat und ich habe einen rekursiven Aufruf, dass bis an der Stelle des rekursiven Aufrufs die Kenngröße kleiner geworden ist. Also zum Beispiel stellen Sie sich vor, irgendwie sowas wie, ich suche das letzte Element in einer Liste, dann wäre die ich rufe also dieses Last auf für eine lange Liste, und dann, aber was nehme ich als Kenngröße? Die Länge der verbleibenden Liste, wo ich noch das letzte Element suche. Und dann beim nächsten Aufruf wird das kleiner. Wie bitte? Na, das ist die Sache, dass es eine natürliche Zahl nicht unendlich oft kleiner wird. Das kann man formal beweisen, aber das ist so etwas, was wir als gegeben jetzt hinnehmen. Ja, es kann natürlich können Sie genau sagen, wie oft es kleiner wird, nämlich genauso oft, wie die Zahl groß ist. Und öfter geht nicht. Das Wesen der natürlichen Zahlen. Okay, jetzt sozusagen für die sich mit so etwas generell beschäftigen, diese Wahl von diesem R, das ist R, nennen die Leute gelegentlich auch eine Ranking-Function, deswegen auch R. Und die Aufgabe ist hier bei der Terminierung eben da, so ein Ding zu finden. Die Theorie sagt, es gibt immer eine, aber auch das kann beliebig schwierig sein, sie zu finden. Bei unseren einfachen Programmen ist das typischerweise einfach. Also wir hatten ja hier eigentlich, hatten wir das R-Gesetz davor initialisiert und dann gewissermaßen ein Update für das R gemacht. So wie bei diesem I wird mit 0 initialisiert und dann I gleich I plus 1. Ja, also das heißt, in diesem Fall wäre das eher so I gleich N und dann I gleich I minus 1. Ja, also wenn das I das R ist. Also insofern passt das R tatsächlich ziemlich genau zu dem, was man in einer Vorschleife macht. Da hat man auch diesen Initialisierungscode und danach den Update-Code. Nochmal was?
Also es gibt dann keine Schleifen, die zwar terminiert, aber für die man das nicht zeigen kann.
Ah, die Frage ist, gibt es Schleifen, für die man das nicht zeigen kann? Also sagen wir mal, ich würde denken, es ist wohl relativ vollständig, ja. Also es gibt immer irgendwie so eine Ranking-Function, die das belegen würde. Nur der Beweis wird dann natürlich beliebig, wird dann möglich gegebenenfalls schwer. Also es ist hier so, man hat diese Implikation zu zeigen, die Implikation gilt. Aber dann könnte es sein, dass die Logik zu schwach ist, dass das Beweissystem zu schwach ist, um das, was gilt, auch nachzuweisen. Man hat hier dann hier nämlich, in der Vorlesung Theoretische Informatik werden Sie damit nochmal konfrontiert werden. Es gibt tatsächlich Aussagen, wenn die Logik entsprechend reicherlich sind, die gelten, aber sind nicht beweisbar. Und das könnte also hier sein, dass man hier also eine schöne also prinzipiell richtige Zusicherungen hat, aber dass das Beweissystem versagt und es einem nicht erlaubt, die notwendigen Implikationen zu zeigen, obwohl sie gelten. Das ist aber natürlich auch wieder das ist etwas, wie sagt man da, irgendwie so ein bisschen mindboggling und verwirrend, aber praktisch gesehen tauchen diese Fälle nicht auf. Also man muss dann auch irgendwie das ganze Beweissystem irgendwie in Zahlen kodieren und das ist typischerweise schwer. Es passiert nicht zufällig. Und okay. Hier ist also nochmal das allgemeine Vorgehen. Das R ist natürlich erstmal nur eine Variable, die können wir einfach einführen, das ist leicht. Das, was uns sozusagen das Leben, wo unsere ganze Intuition reingeht, ist, was ist der Wert, den wir in diesem R verfolgen? Das ist dieser Ausdruck E0, mit dem wir es initialisieren und außerdem dieser Ausdruck E1, mit dem wir das Update machen auf dem R. Und dann haben wir, das sind diese beiden Stücke, wo unsere ganze Intuition gefragt ist. Und dann haben wir, das ist der erste Schritt, und der zweite Schritt ist, wir müssen dann an diesen Stellen bei Betreten des Rumpfes nachweisen, dass dort das R größer als 0 ist, und vor der Neuberechnung des Rs eben nachweisen, dass der neue Wert des Rs kleiner ist als der bisherige Wert von dem R. Das heißt, dass das R größer als dieser Update-Ausdruck ist. Ja, diese beiden Zusicherungen, und wir hatten jetzt in dem Beispiel auch schon gesehen, dass wir nicht einfach nur an die Stelle hinschreiben können, R größer 0, fertig, sondern dass wir das noch verstärken müssen mit Informationen über das Programmverhalten. Also in unserem Beispiel, dass x größer als 0 ist, y größer als 0 ist und x verschieden von y, das mussten wir da hinschreiben zusätzlich, damit wir das zu einem Beweis komplettieren können. Okay? Das war jetzt die Methode, um die Terminierung nachzuweisen. Und in den Übungen werden Sie Gelegenheit haben, das noch an zwei Beispielen und mit Tutoraufgaben auch noch ein bisschen einzuüben. Gibt es hier noch generell Fragen? Wir hatten Glück, es war ganz schön. Wir hatten jetzt einige sehr interessante Fragen und Diskussionen. Gibt es noch weitere Punkte hier? So, gibt es hier einen langen Abschnitt. Insbesondere aber diesen Herrn Tony Hoare möchte ich Ihnen auf jeden Fall nicht vorenthalten, dieses Bild von ihm. Es kommt ein langer Abschnitt, den ich hier überspringen werde. Also man kann jetzt dieses, was wir für dieses Mini-Java gemacht hatten, erweitern in Richtung Prozeduren und Methoden. Aufrufe und hat dann damit auch mit neuen Phänomenen zu rechnen, nämlich dass nicht alle Variablen an jedem Programmpunkt sichtbar sind, sondern dass wir sozusagen geschachtelte Sichtbarkeiten haben. Wir haben so Blöcke und irgendeine Variable ist nur innerhalb eines Blocks vorhanden überhaupt nur. Und wie geht man dann mit solchen Phänomenen in der Beweismaschinerie um? Und hier auf den Folien, wenn es Sie interessiert, können Sie das alles nachlesen, wie man das macht. Und wie man mit Prozeduren umgeht. Und insbesondere ein Schlagwort möchte ich hier an dieser Stelle, das ist nicht in schwarz, so traurig ist das nicht, das ist irgendwie, man würde hier so modular vorgehen, dass ich also für eine Prozedur irgendetwas nachweise und an der Stelle, wo ich dann die Prozedur verwende, das Wissen, was ich über die Prozedur gewonnen habe, reinsetzen. Und wie man solche modularen Beweise macht, da hat dieser Tony Hoare, der hat da die grundlegenden Techniken entwickelt. Das ist sozusagen ein neben Floyd, der andere, wenn Sie so wollen, Großvater der Programmverifikation. Aber das wollen wir jetzt, ich denke, dass diese Grundform des Beweisens, die wir gehabt haben, das Allerwichtigste. Und vielleicht nur noch eins, wahrscheinlich habe ich das schon 7-mal erzählt, das A und O, dass Sie eine Intuition entwickeln darüber, was Ihr Programm macht und das in einer Formel hinschreiben können. Und das ist eine nützliche Fertigkeit, die an vielen Stellen auch beim normalen Software Engineering, wenn Sie nicht einen kompletten Beweis für das Programm machen, nützlich ist. Da gibt es diese, möglicherweise sind Ihnen Contracts und solche Dinge schon begegnet. Das ist, da haben Sie Methoden. Sie werden nicht an jedem Programmpunkt der Methode eine Zusicherung machen, aber an bestimmten Stellen werden Sie sagen, Sie werden zum Beispiel festsagen, dass Sie bestimmte Annahmen machen über die Argumente und dass Sie bestimmte Erwartungen haben über das, was am Ende rauskommt. Und das wollen Sie vielleicht auch mit irgendeinem Kalkül hinschreiben, um zu verstehen und auch anderen mitzuteilen, was der Code macht. Und das sind Techniken, die man alles das, was Sie dann nicht an Formeln hinschreiben, das wäre das, was man natürlich dann vielleicht von einem Verifikationstool oder von einem Verifikationsexperten erwarten würde, dass der diese Lücken füllt. Okay? So gut, dann gehe ich jetzt mal hier darüber hinweg und Sie haben das jetzt gespart und wir würden jetzt mit unserem zweiten Thema beginnen, der funktionalen Programmierung. Und es gibt, wenn ich jetzt hier sage, wenn ich hier funktionale Programmierung sage, dann gibt es natürlich sofort verschiedene, wie soll ich sagen, ideologische Lager. Und die einen nehmen SML, die anderen nehmen Haskell und die dritten schwören auf OCaml. Und das ist ein wenig. Die Briten sind mehr auf der Haskell-Seite, die Franzosen mehr auf der OCaml-Seite und vielleicht, SML ist auch aus Schottland vielleicht und hat wohl auch irgendwo in Amerika eine Dependance. Aber wir machen also jetzt funktionale Programmierung auf die französische Weise und die vielleicht sozusagen da auch ein paar Bilder von Leuten, die eine Rolle da gespielt haben. Zurück geht das auf die funktionale Programmierung, die geht, letztendlich könnte man jetzt Lambda-Kalkül und in 30er Jahre, da gab es auch schon Berechnungskalküle, die die Grundlage legten für funktionale Programmierung. Aber irgendwann mal haben dann die Leute tatsächlich die Ärmel hochgekrampelt und haben gedacht, wir wollen kein mathematisches Kalkül, wir wollen eine Programmiersprache haben und dann in dieser informatischen Steinzeit, als die Leute daherkamen und versuchten, höhere Programmiersprachen zu entwickeln, war eine der ersten Programmiersprachen die Programmiersprache Lisp. Und da ist der Herr McCarthy einer der treibende oder der Designer gewesen. Und da gibt es auch sehr schöne Papiere darüber, wie er das beschrieben hat, die auch heute noch relativ modern anmuten. Lisp war also die erste Programmiersprache, die Funktionen als First Class Citizens gewissermaßen betrachtete. Da gab es in Lisp gibt es da noch so ein anderes Konzept, das ist das Konzept der Liste. Und im Prinzip ist da alles eine Liste und das Design von der Programmiersprache Lisp in der Form, also in der ursprünglichen Form, mutet einem heute natürlich tatsächlich ein bisschen fremd an. Aber das liegt natürlich daran, dass auch die Programmiersprachen sich mittlerweile und unsere Erwartungen an Programmiersprachen sich mittlerweile weiterentwickelt haben. Und dann später ein anderer Urvater für die funktionale Programmierung ist Robin Milner. Der war jetzt hier in Edinburgh und der hat diese Sprache SML gemacht oder Standard ML und das war eine Sprache, die kam zusammen mit einem Theorembeweiser. Und ich glaube, das hatte ich am Anfang auch schon mal gesagt, dass eine der Anwendungen von funktionaler Programmierung ist bei der Implementierung von Verifikationstools und Theorembeweisern. Sprache ML oder Meta-Language, da sollte man in einem Theorembeweiser irgendwie Beweisstrategien oder sowas irgendwie gut hinschreiben können. Und das Wichtige, das Geniale an diesem Sprachdesign war, dass ein vernünftiges Typsystem da erfunden wurde. Und zwar das, was man heute also parametrische Typen, ja, also das hat man, oder Templates in C++, das geht zurück, alle diese Arten diese Art von Ideen in, auch in objektorientierten Programmiersprachen geht zurück auf dieses Sprachdesign von dem Herrn Milner, der das für funktionale Sprachen schon in den, wann war das, 70er, ja, ich glaube Ende der 70er sogar schon erfunden hat. Und das war also SML war ein großer, war auf irgendeine Weise ein Erfolg, aber würde ich jetzt mal sagen, die Qualität einer Programmiersprache kommt von ihren Konzepten her und natürlich, wie effizient der Compiler ist, der Code, der da rauskommt. Und da ist OCaml, hat zumindest lange Zeit alle SML-Compiler aus dem Weg weggefegt und das in den Schatten gestellt, und das lag an diesem Herrn, an diesem der Xavier Leroy, der ein genialer Programmierer ist, und der hat den OCaml-Compiler mehr oder weniger im Alleingang gestrickt, und der hat der einfach kompetitive Laufzeiten ermöglicht. Und das letztendlich wollen wir ja nicht nur komfortabel programmieren, sondern wir wollen natürlich auch effizient programmieren. Und deswegen ist das natürlich eine gute Sache. Okay? So, das war jetzt sozusagen ein bisschen so Hintergrund. Und Sie haben jetzt mal die Nasen da gesehen. Und jetzt schauen wir uns die Programmiersprache an. Und hier ist sozusagen das ein bisschen das Programm. Also wir fangen natürlich super einfach an. Das ist ja nicht Ihre erste Programmiersprache, deswegen können wir diese Grundlagen, die dann letztendlich bei vielen Programmiersprachen ähnlich sind, können wir verhältnismäßig schnell drüber gehen. Aber ich versuche zumindest deutlich zu machen, wo die Unterschiede sind zu dem, was man sonst so kennt. Und wir fangen an mit dem ganz Praktischen, wie starte ich mein erstes Programm, wie kann ich herumspielen mit irgendwas. Und da ist das Erste, dass OCaml daherkommt. Ach so, die Tools. Was gibt es für Tools? Ja, es gibt so etwas wie eine Interpreter-Umgebung, die man starten kann, und zwar mehrere Interpreter-Umgebungen. Eine etwas altertümliche, das ist einfach, wenn Sie OCaml in die Kommandozeile eintreten, wird irgendwie so eine Shell aufgemacht mit einem Prompt, und dann können Sie direkt den Code hinschreiben. Nicht sehr komfortabel. Es gibt eine etwas komfortablere Umgebung, das ist dieses UTOP, das man für OCaml installieren kann. Und zwar vielleicht noch ein bisschen einen kleinen Schritt zurück. OCaml kommt daher mit diesem OPAM, nicht OPA, sondern OPAM. Das ist so wie ein Modulmanagementsystem, dass man, also wenn man das installiert hat, kann man sich alle möglichen zwischen verschiedenen Versionen des OCaml-Compilers hin und her schalten und sich verschiedene Sachen auf seinem Rechner verschiedene Module laden, installieren, und insbesondere dieses UTOP. Dann macht man also OPAM install UTOP und dann hat man das. Und also hier die aktuelle Version von OCaml ist gegenwärtig 4.04.0, und mit diesem UTOP, wenn man das macht, dann kriegt man hier so einen komischen Prompt, und dann kann man auch irgendwas eingeben. Jetzt habe ich hier, das ist jetzt hier so ein bisschen simplifiziert, so in die wirkliche UTOP-Umgebung ist ein bisschen schöner, da sieht man noch ein paar mehr Sachen, man kann auch die ganzen Module, zwischen denen man auswählen kann, gibt es Auto-Completion, man kann zu einer Zeile davor zurückspringen und alles, was man eigentlich so haben möchte. Und dann kann man da irgendwas hinschreiben und dann passiert irgendwas. Dann kann man Ausdrücke auswerten. Vielleicht, das ist das, womit ich jetzt hier vielleicht auf den Folien das simuliert machen werde, was Sie auch schnell starten können, um irgendwas auszuprobieren. Es gibt auch eine etwas bessere IDE, interessanterweise von Microsoft, die der Julian auf der Seite verlinkt hat. die relativ komfortabel ist. Das ist Visual Studio Code oder so. Und da kann man dann OCaml laden. Ist interessant, dass von Microsoft da so ein letztendlich ein eine Unterstützung für die Community zur Verfügung gestellt wird, ohne Geld. Also das ist irgendwie schon bemerkenswert. Und das funktioniert sogar unter Linux, was auch nicht schlecht ist. Und vermutlich auch unter Mac, ist einfach unabhängig davon. Das ist sehr schön. Und damit kann man natürlich dann auch, da gibt es sogar einen Debugger drin und alles, was man halt so gerne hätte. Okay. Jetzt, wenn ich angenommen, einfacher Fall, wir fangen jetzt nicht mit der tollen Idee, wir brauchen jetzt am Anfang, ganz am Anfang hier in der Vorlesung natürlich nicht diese tolle Idee, es reicht uns irgendwie mal was auszuprobieren und da in dieser Interpreter, dafür ist diese Interpreter-Umgebung gut genug und da kann man dann halt alles Mögliche angeben, also man kann Variablen definieren, Funktionen definieren und kann dann die aufrufen und schauen, was rauskommt. Und also wenn man natürlich viele Sachen, viele Funktionen und viele Typen und sonstige Sachen definiert hat, dann ist es natürlich super lästig, das immer wieder neu einzugeben. Und man kann dann halt auch jetzt in dieser Interpreterumgebung, da gibt es solche Use-Kommandos. Kommandos fangen immer mit so einem Hashtag ab an und dann schreibt man den Namen des Kommandos. Also hier Use wäre so einer. Und dann den Namen der Datei. Und hier sehen Sie, das ist ein String und der wird ohne so geschrieben, wie wir einen String uns vorstellen, mit Anführungszeichen. Und vielleicht noch etwas, was man direkt an diesem super langweiligen, aber dieser kleinen ersten Übung sieht, dass abgeschlossen werden Kommandos oder sowas nicht, wie man vielleicht denkt, von C oder von Java erkennen würde, mit einem Strichpunkt, sondern mit einem doppelten Strichpunkt. So, damit mit dem doppelten Strichpunkt sind Sie also bei OCaml. Okay, und dann, dann wissen Sie schon das Wichtigste über die, vielleicht noch das, wenn ich also dieses use-hallo mache, hallo.ml, dann würde eben der Inhalt dieser Datei hallo.ml in die Interpreterumgebung geladen werden. Also dann haben Sie dann die Definitionen und die Funktionen und die Typen und die Variablen, die Sie in dieser Datei angelegt haben, auch in Ihrer Interpreterumgebung und können damit rumspielen. Okay, so und jetzt, das war sozusagen die Null Vorbemerkung. Vielleicht noch irgendeine andere Frage. Hat jemand schon mal den Interpreter aufgerufen oder die OCaml installiert? Gibt es jemanden, der OCaml noch nicht installiert hat? Das sollten Sie schleunigst machen. Und also und vor allen Dingen eben mit diesem OPAM, weil da können Sie sich nämlich auch die neuesten Compiler-Versionen holen, die zum Beispiel bei meinem Ubuntu ist noch irgendeine ältere OCaml-Version und über OPAM kriegen Sie die neueste. Und also jetzt ab jetzt brauchen Sie eben, sollten Sie dieses OCaml und eines von diesen Umgebungen haben. Okay, dann schauen wir uns an. Also, was ist die kleinste Einheit in irgendeiner Programmiersprache? In jeder Programmiersprache gibt es Ausdrücke, und die man alle Nase lang braucht. Sie brauchen Ausdrücke für Bedingungen, bei Zuweisungen, wenn Sie Parameter übergeben. Überall brauchen Sie Ausdrücke. Jede Programmiersprache stellt Ausdrücke zur Verfügung. Und solche Ausdrücke gibt es natürlich auch in OCaml, und die sehen genauso aus wie immer. Das heißt, ich habe zum Beispiel Zahlen, die kann ich einfach hinschreiben, und Operatoren, arithmetische Operatoren in diesem Fall, die kann ich dazwischen schreiben und dann gibt es einen Ausdruck, der hat einen Wert. Also 3 plus 4 hat einen Wert und das ist 7. Jetzt sehen Sie hier aber noch ein bisschen mehr, nämlich, jetzt mache ich erstmal hier dieses ganze Ding weg, so, und das ist ganz entscheidend, OCaml lebt, oder der Service, den uns OCaml bietet, gegenüber zum Beispiel Programmiersprachen wie C und Java, ist, dass wir an Variablen, an Ausdrücke und Funktionen keine Typen dran schreiben müssen. Das wird alles von OCaml inferiert. Alle diese Dinge haben einen eindeutigen Typ, der wird von Ockhammel uns zur Verfügung gestellt und uns mitgeteilt. Zum Beispiel, wenn wir hier so einen Ausdruck hinschreiben, dann kriegen wir nicht nur das Ergebnis mitgeteilt, das Ergebnis steht hier, sondern wir kriegen vorher noch den Typ mitgeteilt und davor noch diesen Doppelpunkt. Der Doppelpunkt sagt hier, das, was da kommt, hat den Typ int. Und dann gleich, danach kommt sozusagen, was es tatsächlich ist, nämlich die 7. Und dieser Strich hier, der hier vorne steht, ist, wenn Sie so wollen, wie eine steht für eine anonyme Variable, das heißt einfach den Ausdruck selbst. Ja, weil ist ja nicht in irgendeiner Variable abgespeichert. Deswegen kann ich den Namen der Variablen da nicht nennen. Das heißt also einfach, das, was da als Ausdruck steht, damit ist dieser Strich gemeint. Ja, deswegen ist dieser Strich, Doppelpunkt, das ist nicht ein verunglückter Smiley, sondern dieser Strich, besagt den letzten Wert. Ja, der da gemacht wurde. Okay. Und damit haben wir also diese Zeile irgendwie verstanden. Jetzt schauen wir uns an, wie wichtig, und jetzt ist es hier natürlich so, in Ockhammel genauso wie in jeder anderen Programmiersprache, Whitespace ist nicht signifikant. Zumindest kann ich überall zwischen Operatoren vor und dahinter beliebig viele Leerzeichen und Tabs und sonstigen Sachen reinschreiben. Und das stört, mag die Coding Convention stören, aber nicht den Compiler. Okay. So. Und jetzt haben wir also gesehen, es gibt... wollen wir nochmal ich sage es jetzt nochmal, aber damit wir es uns auf der Zunge zergehen lassen können. Ockhammel versucht für jeden Ausdruck den Typ automatisch zu ermitteln. Aber das muss natürlich dazu auch in der Lage sein. Und deswegen, wenn ich eine Zahl hinschreibe, wie zum Beispiel 0, dann muss Ockhammel jetzt entscheiden, was ist denn das für eine Zahl? Weil es gibt verschiedene Zahltypen. Es gibt ja auch Gleitkommazahlen. Und deswegen ist in Ockhammel es so, dass Gleitkommazahlen und ganze Zahlen unterschiedlich aussehen. Und dann muss man irgendwie in Ockhammel festlegen können oder sehen können, ob man das eine oder das andere hat. Und das erkennt man am Punkt. Also eine Gleitkommazahl muss immer einen Punkt enthalten. Und die keinen Punkt enthalten, das sind die Ints. Und Ints haben natürlich auch keinen Exponenten, das ist klar. Okay, und dann sehen Sie hier auch vielleicht noch einen Unterschied zu Java. Es gibt also kein Double, sondern es gibt nur Int und Float. Int und Float. Und diese Typen sieht man auch noch, diese werden alle klein geschrieben. Es gibt also kein großes Int und kein großes Float, wie in Java. Okay, dann gibt es auch außer diesen Zahltypen gibt es natürlich auch Bool, das ist jetzt auch nicht so überraschend. Es gibt also einen Typ Bool, der nicht Boolean, sondern Bool heißt er da, und der enthält auch gerade die Wahrheitswerte True und False. Und das ist das, was zurückgegeben wird, erwarten wir bei Bedingungen. Wenn ich ein if then else habe oder so, dann brauche ich eine Bedingung und die Bedingung sollte vom Typ Bool sein. Und dann gibt es Strings, hatten wir auch schon gesehen, das sind die in diesen Anführungszeichen gesetzte, und dann gibt es auch einzelne Characters und diese Characters werden in einzelnen Hochkommas gesetzt. Also und der Typ ist dann Character Char. Okay. Und jetzt zu diesen verschiedenen Daten, also grundlegenden Datentypen, gibt es natürlich dann die entsprechenden Operationen. Auch das überrascht uns jetzt nicht. Also insbesondere überrascht uns nicht, dass es diese drei Operationen, die sehen immer mehr oder weniger in allen Programmiersprachen gleich aus. Interessant ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht es wenn ich den Rest modulo, dann gibt es in Java haben wir dieses und in C haben wir dieses Prozentzeichen. Das Prozentzeichen hat hier eine andere Bedeutung, deswegen muss man da Mod hinschreiben. Das ist eine kleine bisschen doof, aber ja, ist halt so. Jetzt kommt wieder der interessante Punkt. Wie sieht es bei Gleitkommazahlen aus? Wenn Sie an Java denken, da haben Sie können Sie die gleichen Operatoren auch verwenden. Und also die gleichen Namen. Also Plus funktioniert bei ganzen Zahlen, bei Integers wie bei Doubles oder Floats. Hier nicht. Hier müssen Sie für Floats andere Operatoren verwenden, nämlich diejenigen, die dann noch so diesen Punkt dabei haben. Damit, das liegt auch wieder daran, dass OCaml für jeden Ausdruck eindeutig festlegen möchte, was ist der Typ. Und deswegen besteht es darauf, dass ein Operator eindeutige Argumenttypen hat. Sonst hätte das Plus keinen eindeutigen Argumenttyp. Es könnte nämlich einmal auf Int und einmal auf Float angewendet werden. Aber dieses Int-Punkt kann nur auf Floats angewendet werden und das Plus-Punkt kann nur auf Floats angewendet werden und das Plus nur auf Ints. Das ist das ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, aber letztendlich wissen wir an jeder Stelle ja sowieso eigentlich typischerweise immer, ob wir Ints haben oder Floats und können deshalb entsprechend den Operator wählen. Auch bei den boolschen Operationen bei den boolschen Werten gibt es übliche Operatoren. Da ist das Oder, das ist dieses doppelte senkrechte Strich, das erscheint uns vertraut. Auch das Und, der Und-Operator als das doppelte Und funktioniert. Und dann die Negierung. Negation ist aber nicht das Ausrufungszeichen, sondern da schreibt man Not hin. Das ist das Einzige, was man sich an der Stelle gesondert merken muss. Und dann jetzt bei Strings, was haben wir da für Operationen? Konkatenation ist das Wichtigste, was wir da zuerst mal brauchen. Und jetzt versuchen wir das wieder zu vergleichen mit Java. Ja, da haben wir für Konkatenation können wir auch Plus verwenden. Das Plus ist sozusagen überladen. Aber gerade festgestellt, dass das Plus, dass wir solche Überladung von Operatoren, dass OCaml gar nicht glücklich mit ist und deswegen hat man da einen eigenen Operator, das ist das Hütchen. Okay. Jetzt haben wir Werte, so Basiswerte, wir können mit denen so ein paar rumrechnen oder so ein paar Operatoren drauf anwenden. Das war alles nicht so überraschend. Jetzt kommt ein klein wenig etwas Überraschendes, nämlich die Frage ist, wenn ich jetzt zwei Werte habe und ich möchte die irgendwie vergleichen, auf Gleichheit, auf Ungleichheit, auf größer oder kleiner, wie mache ich das? Und bei Ints gibt es Gleichheit, Ungleichheit und hier sind also alle diese Operatoren. Sie sehen ja besonders daran eines, die Ungleichheit ist nicht Ausrufungszeichen gleich, sondern diese kleiner und größer. Man sagt sich, also wenn sie verschieden sind, ist es eben entweder kleiner oder größer und deswegen diese Raute da. Das wäre hier das erste Erstaunliche. Was ist das andere Erstaunliche an dieser kleinen Tabelle? Der ist ja überladen. Ich habe eben gerade gesagt, OCaml weigert sich, Operatoren zu überladen. Jetzt sehen wir hier plötzlich, dieser Operator ist ja total überladen. Und das ist eben gerade der Witz. Der ist irgendwie, 100% überladen. Ja, also es ist nicht so, dass es irgendwie einen Vergleichsoperator gibt, geht für Ints und Floats, sondern es gibt einen Vergleichsoperator und der gilt für jeden Typ. Ich kann also, egal, auch wenn Sie selbst einen Typ definieren, Sie können immer fragen, ist dieser Wert 1 kleiner gleich dem Wert W? Auch wenn Sie Sie brauchen da nichts speziell zu definieren, diesen Vergleich gibt es immer. OCaml hat so einen eingebauten Vergleich. Das ist wie es in Java so ein eingebautes Equals gibt oder so. So gibt es hier alle Vergleichsoperatoren. Wie das kleiner gleich bei String definiert ist. Das können Sie mal ausprobieren. Ich denke, es ist die lexikografische Ordnung. Ja, also es, für jeden Typ die gibt es dann eine, hat O'Kammel eine Strategie, wie es diese Anordnung macht. Ob es immer intuitiv ist, kann ich nicht sagen, aber in vielen Fällen ist es intuitiv, das, was man auch so annehmen würde als Ordnung. Man kann sich also jetzt, wenn man, wir haben noch keine Funktionen gehabt, aber natürlich kann man auch Funktionen vergleichen. Also ist eine Funktion kleiner als die andere und das ist natürlich schwierig, wie will ich Funktionen vergleichen, und das werden wir dann noch, das können Sie mal ausprobieren, sozusagen die Identität und vergleichen mit der Funktion, die Ihr Argument um 1 erhöht, und dann können Sie mal ein kleiner Gleich dazwischen ausprobieren, was dann passiert. Okay, so, und gut, hier sehen Sie jetzt nochmal so ein paar Beispiele von den von Anwendungen dieser Operatoren und dieser Vergleiche. Also wenn ich jetzt hier eine Gleitkommazahl und hier eine andere Gleitkommazahl habe und die eine durch die andere teilen will, dann muss ich halt dazwischen diesen Division, diesen Gleitkommadivisionsoperator haben und ich kriege dann eben, habe zwar da diese, habe zwar einen hässlichen Operator hinzuschreiben, aber kriege dann eben dafür, werde belohnt dafür, dass es mir den Typ mitteilt, des Ergebnisses und des Ergebnisses. Und hier dann, hier ist das eine Menge von Strings, die miteinander konkateniert werden. Also auch der leere String, der String, der sozusagen nur ein Blank enthält, ist ein String, der hier zwischen diese Wörter dazwischen gesetzt wird. Und da findet, ist es völlig eindeutig, O'Kammel ist nicht im Zweifel, was der Typ des Ergebnisses ist, teilt uns das mit und liefert das Ergebnis. Hier vielleicht noch ein Beispiel für so einen Ausdruck. Für so einen Ausdruck. Hier haben Sie also einen Vergleich von zwei Zahlen. Hier haben Sie einen anderen Vergleich, also von zwei Ints. Da haben Sie einen Vergleich von zwei Floats. Und das wird, kann negiert werden. Und dann wird das Oder zwischen diesen beiden Ausdrücken gebildet. Und dann das erste, die 1 größer als 2 sollte false liefern und 2 kleiner als 1 ist auch false, aber die Negierung von false ist true. Also insgesamt wertet sich das zu true aus und das steht dann hier auch da. Vielleicht ein wenig beachten sollten Sie, dass man hier natürlich, ich habe nicht um jeden Teilausdruck Klammern gemacht. Also man muss hier, es gibt gewissermaßen Vorfahrtsregeln, welche Operatoren stärker binden und welche schwächer binden. Und O'Kammel wendet Vorfahrtsregeln an, die uns vertraut sind und die mehr oder weniger intuitiv sind. Also hier sehen Sie, der Vergleichsoperator zwischen Zahlen bindet stärker als die logischen Operatoren. Das ist in Java genauso. Und dann hier sehen Sie, dieses Not bindet nicht so stark, da sollte man besser eine Klammern setzen, damit es hier keinen Ärger macht. Ja? Okay, das wäre, das gibt es hier zu fragen. Wenn nicht, können wir noch einen kleinen Schritt weitergehen, jetzt haben wir Ausdrücke, okay, da kann man, ja. Wie bitte? Operator oder Funktion, Präfixoperator ist irgendwie dasselbe wie eine Funktion irgendwie, oder? Ja. Genau, also ich würde es einfach als eine Funktion einschätzen, als eine einstellige Funktion, das ist das Not. Okay, jetzt also Ausdrücke, damit können wir einen Wert mal schnell ausrechnen. Für einen Taschenrechner reicht das, aber dann wollen wir das in irgendwelchen Variablen abspeichern können, für spätere Benutzung. Und das ist, sieht genauso, also was wir dazu brauchen, ist natürlich die Variable, hier ist sie. Indem wir sie hinschreiben, haben wir sie. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie vorher erstmal eine großartige Variablendeklaration machen, um sie dann später benutzen zu können, sondern wir können sie einfach einführen. Wir müssen einfach nur dieses Schlüsselwort let davor schreiben und dann also wird die Variable eingeführt. Sie sehen auch, für diese Variable brauchen wir keinen Typ angeben, weil der Ausdruck auf der rechten Seite hat ja einen Typ und das ist dann der Typ der Variable. Also hier sehen Sie, dass diese Variable 7, die hat dann eben genau den Typ, hat den Typ int, weil die rechte Seite den Typ int hat und wir können den Wert das dann auch ausgeben. Also wenn wir so eine Variablenbindung angeben, dann liefert uns die Interpreterumgebung dann halt den Wert zurück von dieser Variablen. Und wir können dann eben den Wert dann nachher auch wieder herausholen, indem wir einfach diese Variable hernehmen und benutzen. Ja, und jetzt ist hier so ein Ding, es gibt hier so etwas wie, nicht, das ist nicht eine, wie soll ich sagen, eine Coding Convention oder so, dass Namen immer klein geschrieben werden, sondern hier gibt es, in OCaml gibt es so etwas wie Namespaces und das heißt, bestimmt Variablen werden immer klein geschrieben und es gibt irgendwas anderes, was immer groß geschrieben werden muss. Das hilft einem möglicherweise. Um den Code besser zu lesen. Okay. Und ja. Innen drin kann man beliebig Großbuchstaben verwenden. Das ist nur der erste Buchstabe, der entscheidend hier ist. Jetzt gibt es hier also so Variablenzuweisungen, die sind uns jetzt nicht so sonderlich unvertraut, das kennen wir von überall her, aber hier ist es etwas Spezielles, nämlich irgendwie wir sind ja in funktionalen Sprachen, haben Variablen irgendwie einen besonderen, sind irgendwie ein bisschen anders als in imperativen Sprachen. Variablen können nämlich nur einmal zugewiesen werden. Also ich kann hier dieses 7 hat nur einmal einen Wert und ich kann nicht irgendwie ihr noch mal derselben Variable einen neuen Wert geben. Ja, das geht irgendwie nicht. Aber ich kann das natürlich, wenn ich jetzt vorher dieses hier geschrieben habe, 7 kriegt dann gerade, hat er diesen Wert 7 gekriegt, wenn ich jetzt nochmal so eine Definition hinschreibe, dann habe ich einfach nur eine neue Variable mit demselben Namen eingeführt. Das heißt, das neue 7 ist eine andere Variable als das alte, die verdeckt nur die andere. Das ist sozusagen die Idee bei funktionalen Sprachen. Ich kann also sehr wohl den Variablennamen mehrmals verwenden, habe aber immer eine andere Variable. Also hier in diesem Falle würde ich dann das natürlich machen können, aber dieses 7 hier ist ein anderes als das vorhergehende. Okay, und ich könnte dann hier zum Beispiel noch ein drittes einführen, das dann hat den auch ein, und dieses neue 7 kann deshalb auch einen anderen Typ haben als das alte. Also hier könnte ich hätte dann den Typ String und dann als Wert eben auch einen String. Also in diesem Falle vielleicht philosophisch sollte man sich das so vorstellen, diese Namen stehen wenn ich OCaml sozusagen hier in dieser reinen Form da betrachte, stehen nicht für einen Behälter, in dem ich verschiedene Werte reinfüllen kann, sondern für einen Wert, für eine Konstante. Eine Variable ist der Name für eine Konstante. Und wenn ich sozusagen nochmal, ich kann dann sozusagen mit einem anderen Let eine neue Konstante einführen, die hat zufälligerweise den gleichen Namen. Ja. Okay, also indem ich einfach nur 7 auf 7 Sätze, okay, das kann man machen, das hilft uns noch nicht viel zum Programmieren, wir brauchen Datenstrukturen und die elementarste Datenstruktur ist, ich nehme nicht einen Wert, sondern mehrere Werte und dafür muss ich in Java muss ich Objekte anlegen oder so irgendetwas, in OCaml kann ich einfach ein Paar hinschreiben und dann habe ich ein Paar. Oder ein Tupel, da habe ich halt eben mehr als zwei Komponenten, sondern ganz viele Komponenten und die kann ich einfach hinschreiben. Und ich denke aber, unsere Zeit ist für heute um. Also an der Stelle machen wir nächste Woche weiter und schauen uns halt einfach noch mehr von Java, mit von OCaml an. Danke.